sich noch ein bisschen auszuruhen, bevor sie dann hinausstürmen in diesen wunderschönen Tag. Wissen Sie, im Grunde bin ich ja eigentlich bescheuert, dass ich den Scheuermann nicht hier herstelle und ich mich vorne hinsetze, ist verkehrte Welt. Das ist eigentlich der Chef hier. Ich bewundere ihn nicht nur wegen seinem wunderbaren Klavierspiel, sondern vor allem bewundere ich die Leute immer wegen ihrer schönen Sprache. Die können einfach reden, die Hochdeutschen. Wenn wir reden, ich kann Ihnen sagen, das habe ich jetzt wieder in Berlin gemerkt, aber und es ist damals in mich hineingefahren, als ich in Hamburg studiert habe. Und am ersten Tag bin ich auf dem Spazieren gegangen mit meinem Freund, der war Jurist, auch aus Württemberg. Und wir gingen frisch fröhlich auf dem Fahrradweg. Den könnten wir nicht. Ich glaube, in Stuttgart gibt es heute noch keinen Fahrradweg. Kaum. Echt, paar ganz wenige. Kurzum, wir gingen spazieren und dann kam ein Hamburger Polizist. So ganz anders als ein schwäbischer Bulle. Höflich, freundlich und sagte, meine Herren, Sie haben Ihr Fahrrad vergessen. Nun, auf so viel Freundlichkeit war ich nicht gefasst. Ich hatte meinen Freund am Schuss vergessen. Wir wussten nicht recht und er meinte, wir wollten ihn nicht verstehen. Und dann wurde er ernst und zog sein Buch. Das kannte ich von früheren Gelegenheiten. Die Bücher sind die gleichen. Und dann ist mir doch eingefallen, denn ganz blöd sind wir ja auch wieder nicht. Ich sehe da und sage, ach, Fahrradweg. Oh, und ich mache Schwäbische. Das habe ich nicht gewusst. Und dann hätten Sie sehen sollen, über dieses Amtsgesicht ging ein freundliches Lächeln. Das Buch verschwand in der Tasche und er sagte, kommen Sie aus Stuttgart? Dann sage ich, ja. Dann gehen Sie schnell weiter. Seither gehe ich schnell weiter, wenn die Schönsprecher hier kommen. Richtig. Aber vielleicht verstehen Sie mich dann trotzdem. Ich versuche hier in Hochschwäbisch, wie es dem Schönblick angemessen ist, zu reden. Heute, nun der richtige Einstieg, gestern das gute Land. Ich erinnere, Land in Sicht, das Thema, das Buch vom Lande Gottes ist es überschrieben worden. Wir sprachen über das Gesicht des Landes, nichts Besonderes, aber ein besonderes Land. Und deshalb auch das Zweite war, sprachen wir über den Herr dieses Landes, nicht die Stadtkönige, nicht die Philister, auch nicht die Hethiter, überhaupt niemand, sondern der lebendige Gott ist der Herr des Landes bis heute, eingetragen in Gottes Grundbuch. Neben dem Gesicht und dem Herr des Landes sprachen wir noch als letztes über die Not des Landes, dass es besetzt ist, aber Gott will wieder Besitz ergreifen von diesem Land, von dieser Erde. Kanaan wird zum Brückenkopf der Invasion Gottes in dieser Welt. Es will eingenommen sein und deshalb, dafür braucht es den richtigen Mann. Davon ist heute die Rede. Ich lese deshalb aus Josua 1. Josua 1, die Verse 1 bis 9. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen den Israel gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Seid nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Sie haben das alle auch schon erlebt. Ein lieber Nächster, vielleicht schon mein Nächster, wird krank, ist nicht mehr aufzuhalten. Er stirbt. Und dann kommt es zur Beerdigung, es kommt zum Abschied. Und beim Abschied am Grabe schaut man ja eigentlich in drei Blickrichtungen. Einmal, man schaut zurück. Man erinnert sich an seine Jugendzeit, an seine Lehr- und Dienstjahre. Man erinnert sich an das Berufsleben und dann, wie das alles angefangen hat mit der Krankheit und mit dem Schwachwerden und wie es dann ausgegangen ist. Eine Blickrichtung am Grabe ist das Zurückschauen. Man schaut zurück. Und dann, dabei bekommt man Heimweh. Die andere Blickrichtung, man schaut hinunter. Der Sarg wird der Erde übergeben, Erde zu Erde, Staub zum Staube. Man wirft ein paar Blumen hinterher und weiß, aha, dass auch ich so fallen werde. Nebendran steckt das Holzkreuz und darauf sind schon die Jahreszahlen eingetragen. Und auf einmal durchfährt es einen du. Eigentlich wirst du auch so zu Grabe getragen. Dein Name steht schon hier. Du hast den Todeszettel schon in deiner Tasche, nur fehlt das Datum drauf. Und man sieht das Kreuz vor sich, Konrad Eisler, 1932 bis 2005 oder 2008. Man schaut hinunter und kriegt Angst. Und die dritte Blickrichtung ist, man schaut nach vorne. Was ist jetzt? Wenn man nach Hause kommt, das Bett ist leer, die Schränke sind noch voll, das Haus ist noch erfüllt von dem Geist des anderen, aber entsetzlich leer. Entsetzlich leer, wie mag es denn weitergehen? Schließlich sind wir ja keine Monaden im Weltraum, sondern wir sind ja auf andere angewiesen, auf die Gegenüber, mit denen wir reden können. Schlimm bei denen, die alleine leben müssen und niemand haben, mit dem sie reden können. Ihren Frust vom Herzen reden. Man schaut nach vorne und dann überkommt einen die Verzweiflung. Das ist vielleicht das Schwerste. Zurück Heimweh, hinunter Angst und nach vorne die Verzweiflung. Nun ist diesen Israeliten nicht nur der Großvater oder gar eine Ehehälfte genommen worden, sondern Mose. Nachdem Mose gestorben war, Vers 1. Wir müssen in diesem lapidaren Satz das unglaubliche Gewicht ermessen. Seit ihn Gott diesen Mose aus dem Wasser gezogen. Mose heißt ja der aus dem Wasser gezogene. Sei der am pharaonischen Hof hoch gebildet wurde. Seitdem er dort einen Ägypter totgeschlagen und seit er dann 40 Jahre die Schafe seines Vaters Jethro gehütet hat, seitdem er im Dornbusch durch den Dornbusch herausgerufen wurde zum Dienst, seit er beim Pharao dieses Volk herausgehauen und aus der Knechtschaft geführt hat, seit er die Gebote Gottes am Sinai aus der Hand Gottes bekommen hat, Was war er doch für ein unumstrittener Führer, der Knecht Gottes, der mit seinem Gott redete von Angesicht zu Angesicht. Eine besonders schöne Stelle, die mir gefällt. Er redete mit seinem Gott von Angesicht zu Angesicht. Solch eine nahe Verbindung hatte er zu seinem Gott. Er war Fürbitter, er war Richter, er war Anwalt in einer Person. Moses Tod ist nicht nur der Tod, so wie der Tod eines anderen Menschen, sondern er ist der Tod auf die Hoffnung, der Tod ihrer Hoffnung auf das Land. Das ist Mose gehen. Der Tod ihrer Hoffnung auf das Land. Gott hat ihnen das Land versprochen und jetzt ist Mose gestorben. Folglich ist auch die Hoffnung mitgestorben. Das ist die Tragik, das ist die Tiefe, das ist das Gewicht dieses Satzes. Israel ohne Mose war ein Nichts. Ein Heulen, ein Weinen, eine einzige Verzweiflung im Volk. Israel ohne Mose ist das Ende des Gottesvolkes. Das Volk war sprachlos, wirklich, das Volk war sprachlos. Und da sprach der Herr. Eine entscheidende Weichenstellung in der Bibel, 1. Mose 1. Die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Ein grausamer, hoffnungsloser, dunkler Stern im Weltall. Da sprach Gott, es werde Licht. Oder 1. Mose 12, Babel. Sie bauen einen Turm und dann werden sie zerstreut in alle Länder. Da sprach der Herr zu Abraham, geh aus deinem Vaterland. Oder 2. Mose 3, 40 Jahre Hitze in der Wüste, das Volk versklavt. Da sprach der Herr zu Mose. Aber trotz Mose und den Propheten ist das Volk ungehorsam und geht seine eigenen Wege. Amos, Hosea, Malachi sind Rufer in der Wüste. Und dann heißt es, aber es begab sich zu der Zeit. Gott sprach zum letzten Mal durch Jesus. Gell, wenn Alexander eine Stadt belagerte, dann zündete er 3 Kerzen an. Solange die 3 Kerzen brannten, bot er Gnade und Frieden. War die 3. Kerze abgebrannt, gab es nur noch Schrecken und Gericht. Gott hat verschiedentlich zu seinem Volk gesprochen. Zuletzt durch Jesus. Jesus ist die letzte Kerze. Nach ihm kommt keiner mehr. Deshalb redet ja die Bibel nicht wie ein Philosoph, über den man diskutieren könnte, sondern wie ein Parlamentär, den man abspürt, dass er warnt. Versucht nicht zu fliehen, schlag diese Einladung nicht aus. Jesus ist die letzte Stimme Gottes. Danach kommt nur noch der Ruf zum Gericht. Nach Jesus nur noch der Ruf zum Gericht. So heißt es hier wörtlich, wenn man genau übersetzt, es begab sich aber, dass der Herr zu Josua sprach. Mose war ein ganz großer und fähiger Mann, aber die Landverheißung Gottes hängt nicht an ihm. So wichtig dieser Mann war, wichtig ist allein Gott und der spricht hier wieder. Wo Menschen am Ende sind, fängt Gott erst an. Wo Sie jetzt hier in dieser Woche, vielleicht ist aber auch hierher kommen, weil Sie einfach fertig sind, weil Sie am Ende sind. Wo Menschen am Ende sind, fängt Gott erst neu an. Wo unsere Hoffnung am Ende ist, fängt Gottes Hoffnung erst neu an. Wo Menschen keinen Ausweg mehr sehen, eröffnet er ungeahnte Möglichkeiten. Er lässt nichts halbfertig liegen. Unser Gott weiß, wie es weitergehen wird. Mit dem Land, mit seinem Volk und er weiß auch in ihrem Leben. Er weiß auch mit ihren Bruchstücken. Er weiß, wie es weitergehen kann und weitergehen soll. Bei ihm bleibt nichts im Dreck stecken. Auf dem Nebo wurde die Landverheißung nicht mitbegraben. In keinem Grab wird die Hoffnung mitbegraben. Ach, wir denken immer, wenn wir an lieben Gräbern stehen, wenn wir dieses Zeremoniell der Verabschiedung erleiden, ganz tief erleiden. Jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles aus. Nein, unsere Wünsche, Vorstellungen, Ideen, nun, die werden mitbegraben. Erde zu Erde, Staub zum Staube. Aber Er sorgt für die Fortsetzung. Fortsetzung folgt. So heißt es an einem Grabe. Fortsetzung folgt. Nicht einmal Jesu Grab war der Schlusspunkt, sondern der Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Und seither gilt es für jedes Grab. Ich freue mich ja am Friedhof eines Dorfes. Es ist eigentlich der schönste Platz, weil dort auch am schönsten, wenn am schönsten gepflegt wird und am besten gepflegt und man immer wieder ganz ruhige Stunden hat, auch auf unserem Friedhof oben auf der Alp. Aber vergessen wir es nicht, was Froussa gesagt hat, Friedhöfe sind nur Kleiderablagen für die Ewigkeit. Verlieren wir unser Herz nicht auf dem Friedhof. Machen wir es nicht zur Kultstätte der Christen, unsere Friedhöfe. Sie sind nur Kleiderablagen für die Ewigkeit. Auch über dem Friedhof steht, Fortsetzung folgt. Sehen Sie, für jede Sackgasse, für jede Hoffnungslosigkeit, auch für die meine, wir denken, Ende, Schluss, fini, nein, Fortsetzung folgt. Sehen Sie, weil Gott spricht und weil er das Wort ergreift und weil er sich dem nicht den Mund verbieten lässt. Einem Kind können wir den Mund verbieten, manchmal, unserem Gott nicht. Psalm 50, unser Gott kommt und schweigt nicht. Zu wem spricht er? Nun, bei uns kommt es immer wieder vor, dass wenn ein Vater in Christus stirbt, kein Nachfolger bereitsteht. Unser Bruder Schömann war drüben auf der Schule in Unterweisach. Und dort war ein großer Gründer und Lehrer, der Pfarrer Fischer. Wir kennen ihn noch, ein vollmächtiger Zeuge. Aber als es mit ihm zu Ende ging, stand kein Nachfolger bereit. Darüber hatte man nicht nachgedacht. Und es war sehr schwierig. Ich war in Grelingen, droben in diesem gesegneten Werk. Pastor Kimmner war 90, Leiter des Werkes und kein Nachfolger. Wie sollte es weitergehen? In vielen Familien hat der Vater alles in den Händen, mit 75, 78. Niemand denkt daran, die Sachen zu regeln. Wie geht's denn weiter, wenn er nicht mehr da ist? Das ist keine Ehrfurcht vor dem Alter, wenn wir es so machen. Nein, wie geht's denn weiter? Zu wem spricht denn Gott? Darüber hat man nicht nachgedacht und nicht nachdenken wollen. Viele schöne Werke sind auch deshalb zerbrochen, weil wir mit unseren Dickköpfen nicht nachdenklich geworden sind über die Wege, die wir einschlagen müssen. In die Krise geraten, weil man nicht schaute, sich nicht rechtzeitig umschaute. Mose war so nicht. Mose war nicht unverantwortlich. Nein, er war nicht so kurzsichtig. Erstens, er fand den richtigen Handlanger. Erstens, den richtigen Handlanger. Sehen Sie, ganz im Verborgenen hat Gott die Augen Mose auf den jungen Mann gelenkt, den er in seine Nähe zog. Zum Diener machte, steht hier. Wir können diesen Begriff ja gar nicht mehr hören. Heute muss man freier sein, seit Schiller. Der Mensch ist frei und wäre er in Ketten geboren. Freier, nicht Knecht. Mein Knecht Mose, sagt Gott. Es ist ein Ehrentitel. Paulus bezeichnet sich in Römer 1 als Knecht Christi. Knecht ist ein Ehrentitel im Reiche Gottes. Also, mitten in seinen großen Aufgaben hatte Mose einen Blick für junge Leute. Nach 4. Mose 13, Vers 16 hat er nicht Josua geheißen, sondern er hat Hosea geheißen. Zu Deutsch Hilfe. Hosea. Das war sein richtiger Name. Hilfe. Nomen est omen. Hilfe für Mose. Das hieß einmal, erstens, er war ja Adjutant, würden wir heute sagen. Er war Adjutant, 2. Mose 17. Als die Feinde am Horizont erschienen, wieder einmal die bösen Amalekiter, was war dann? Mose rief Hosea. Er rief ihn, komm. Er ging mit ihm auf den Berg, andere mit und betete mit und dann ging Mose auf den Berg und betete mit ausgebreiteten Armen. Und weil er müde wurde, haben Aaron und Hur seine Arme gestützt. Sehen Sie, dann Gott sprach zu Mose, schreib's in ein Buch und präge es Hosea ein. Nicht der Kriegsarm, sondern der Gebetsarm entscheide die Schlachten. Nicht der Kriegsarm, sondern der Gebetsarm entscheide die Schlachten. Nicht die geballte Faust, sondern die gefaltete Hand. Nicht Gewalt, sondern Gebet. Wo nicht gebetet wird, wird nichts. So ist es. Wo nicht gebetet wird, wird nichts. Auch in unserem Leben. Die Schlachten werden von unseren stillen Gebeten geschlagen, die wir in unseren Familien toben. Nicht von unseren Fäusten und unserem Durchsetzungsvermögen. Das war der Adjutant, der seinem Herrn Mose beigestanden ist. Das war einmal. Und dann war er der Sekretär. Wir würden sagen, der Sekretär. So steht es 2. Mose 24. Mose soll auf den Gipfel und soll dort oben die Tafeln bekommen, empfangen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Hosea. Warum? Die Tafeln waren schwer, Steintafeln schwer. Er war Steinträger. Ich war ja einmal beim Oberkirchenrat und die haben mir gesagt, was hast du denn eigentlich für eine Aufgabe gehabt? Da im Vorzimmer vom Bischof und so, was musst du denn da machen? Dann sagt er, ach, das war eine tragende Rolle. Das war eine aktentragende Rolle. Man musste dem Bischof die Akten tragen. Und als einmal der katholische Bischof aus Rottenburg zum Besuch kam und ich in der Ecke stand, da gab der mir seinen Hut, den großen Bischofshut von Rottenburg. Und ich durfte eine Stunde lang diesen roten Bischofshut tragen. Das ist Bischofshut tragende Rolle. Eine entscheidend tragische Rolle war das schon, verstehen Sie? Der hier hatte keine Akten tragende Rolle, auch keine Hut tragende Rolle, sondern eine Stein tragende Rolle, aber eine entscheidende. Er war einfach der Sekretär. Und gleichzeitig war noch was. Drittens, er war auch Spion. 4. Mose 13 wird von einem Spähtrupp berichtet, die von der Wüste Pharaos aus das Land Kanaans erkunden sollte. Hosea dabei. Sie konnten kein Beweisfoto schießen, wie man es heute tut, sondern sie brachten ein Beweisstück, wie herrlich das Land ist. Nämlich sie brachten Weintrauben und jeder sah, was für ein herrliches Land das ist, auf das sie zugehen. Und er war auch viertens Stellvertreter. 4. Mose 27, auf dem Abarim wird er ordiniert zum Dienst durch Handauflegung. So also werden die Personalakten im Reich Gottes, die Personalfragen im Reich Gottes gelöst. Beim Betrieb, da braucht es Vitamin B, da braucht es die Väterleswirtschaft, um an einen Posten zu kommen. Bei der Welt braucht es Geld. Und hier ist die Voraussetzung, dass man Knecht ist, Diener, Handlanger. Eins braucht man. Mut. Nein, nicht den Mut, den wir meinen, sondern man braucht den Dienemut. Das ist die Voraussetzung für dieses Amt. Als Augustin gefragt wurde, was denn die wichtigste Eigenschaft eines Christen sei und eines Mitarbeiters, dann sagte er, drei Dinge sind wichtig. Drei Dinge. Einmal Demut, zweitens Demut und drittens Demut. Der Dienemut ist die Voraussetzung für jedes Amt im Reiche Gottes. Und dieses Amt geht hinunter oder hinauf bis zur Großmutter, die für ihre Enkel da ist, für die Mutter, für ihre Familie, für den Mann, für seinen Beruf. Was sie brauchen, ist nicht Durchsetzungsvermögen. Was sie brauchen, ist nicht Intelligenz zuerst. Was sie brauchen, ist nicht irgendwelchen Bravour. Was sie brauchen, ist Dienemut. Ja, lass mich demütig sein. Das ist die Voraussetzung, um einen Dienst im Reiche Gottes zu übernehmen. Wer führen will, muss Knecht sein. Auch in unseren Familien, auch als Väter und Mütter. Wer führen will, muss Knecht sein. Im Reich Gottes hat der Handlanger des Herrn die größten Chancen. Doch der Handlanger hat die größten Chancen. Die sich nicht in Geld und Ansehen auszahlen, aber ganz gewiss in einem Leben mit ihm. Das ist Mitarbeiterzurüstung im besten Sinne. Mitarbeiterzurüstung. Aber nun das Zweite, was hier steht. Nämlich der richtige Name. Der richtige Handlanger. Und jetzt der richtige Name. 4. Mose 13, 16. Aber Hoschea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Jetzt kommt's. Mose nannte ihn Josua. Namen haben ja eine Bedeutung. Hoschea heißt Hilfe. Und Josua heißt, der Herr ist meine Hilfe. Also zuerst hieß er Hilfe und nachher hieß er, der Herr ist meine Hilfe. Hier deutet sich wahrscheinlich eine Wende an, eine Umkehr. Er war Hilfe für Mose. Er spürte seine Kraft, sein Können, auch sein Aussehen. Er war einer, der wahrscheinlich mit seinen Muskeln auch spielen konnte. Aber dann kam jener Augenblick, dann kam jener Engpass und dann kam er in eine Krise. Vielleicht vor den Amalekitern, wo die eigene Kraft versagte. Jene Tiefpunkte, die auch bei uns kommen und die uns aufzeigen, wir packen es eben nicht. Wir schaffen es nicht. Unsere Kräfte reichen nicht aus. Und dann merken wir auch, unsere Frömmigkeit ist fadenscheinig. Unsere guten Werke machen uns nicht gerecht. Ich, elender Mensch, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Und dann fühlt man sich ohnmächtig und man wendet sich an den Herrn. Herr, hilf du mir, so wie der singende Petrus. Herr, hilf du mir. Er schaut weg von sich selber, er schaut weg zu ihm. Das ist Umkehr. Es gibt ein vielgeschmähtes Wort heute, nämlich die Bekehrung. Und die Bekehrung meint ja im echten Sinne keinen Heiligenschein, den ich mir aufsetze. Nein, keine süßliche Maske, die ich mir vorhänge. Keinen selbstgestrickten Pullover aus lauter frommen Maschen. Nein, es ist Bekehren heißt Abkehren von mir und Hinkehren zu Jesus. Abkehren von meiner Kraftlosigkeit und Hinkehren zu seiner Kraft. Abkehren von meiner Hoffnungslosigkeit. Mich hinkehren zu seiner Hoffnung. Das ist Bekehrung. Eine Wendung, eine Blickwendung. Und eine Wendung des ganzen Körpers. Josua aus einem Hosea musste ein Josua werden, damit er der richtige Mann geworden ist. Gell, der richtige Mann, nicht der zweite Mose. Verstehen Sie? Er ist nicht der zweite Mose geworden. Er war und blieb zweite Garnitur. Manchmal meinen Sie beim Ablösen, wenn die Großmutter stirbt, nun müsste ich so sein wie die Großmutter. Oder wenn der Vater stirbt, jetzt müsste ich ja seine Stelle übernehmen. Dabei können wir das gar nicht. Der Josua bleibt im Vergleich zu Mose die zweite Garnitur. Seine Gaben sind kleiner und bescheidener. Aber das Volk Gottes lebt nicht von großen Männern, sondern es lebt von denen, die Gott in ihre Mitte stellt. Sehen Sie, man muss damit fertig werden und dann ein neues Ja zu sich selber feststellen. Als ich an die Stiftskirche in Stuttgart berufen wurde, das ist die Hauptkirche von Württemberg, und ich wusste, auf dieser Kanzel haben große Männer geredet. Auf dieser Kanzel stand ein Freund Martin Luthers, Johannes Brenz. Johannes Brenz, der die Württembergische Reformation leitete, und er sagte bei seinem Sterben, er wolle an der Fuß der Stiftskirche begraben sein. um dann wieder herauszukommen, wenn dort oben nicht das Evangelium rein verkündigt werde, nach lutherischem Sinn. Als man jetzt die Stiftskirche wieder umgebaut hat, in den letzten 4 Jahren, hat man nachgegraben. In der Tat, man hat diesen eingelöteten Sarg wieder gefunden. Man hat ihn sogar aufgemacht. Die Knochen stimmen mit dem überein, was man von Johannes Brenz weiß. Das heißt tatsächlich. Und wenn ich diese Kanzel bestieg, schaute ich manchmal so über die Kante hinunter und sag: Mann, Mann, Johannes bleibt drunten. Bei meiner Predigt bleibt drunten. Ich spürte überdeutlich, ich bin die nicht nur zweite, ich bin die 10. oder 15. Garnitur. Gehen wir all diesen Männern bis hin zu einem Prälat Hartenstein, der nach dem Kriege dort die Stuttgarter aufrichtete und ausrichtete. Und dann steht man da und wenn man sich vergleicht, ist man ein Nix. Aber dann erinnert man sich, Gott hat mich hierher gestellt. Und sehen Sie, im Vergleich zu vielen, die Sie kennen, sind Sie 10. oder 12. Garnitur. Aber er will Sie so, wie Sie sind. Und er will Sie einsetzen als der Richtige, als die Person mit dem richtigen Namen an dieser Stelle. Leider ist ja die Sache der Bekehrung, von der wir eben sprachen, in Verruf gekommen, weil sich sogenannte Bekehrte als Hausdrachen und Giftschlangen aufführten, die nur den Unfrieden verbreiteten. Es ist mir ein Schmerz, dass viele, die in frommen Häusern aufgewachsen sind, sich abgewendet haben. Warum? Weil sie sagten, nein, so nicht. Ob sie es sagen dürfen, ist eine andere Frage. Aber sie sind zu dem gekommen, was sie als Christentum zu Hause erlebt haben. So nicht. Das ist mir eine Last für uns Elternhäuser. Doch er will, dass unsere Bekehrung nicht auf den Lippen ist, sondern in unseren Füßen und unseren Händen, in unseren Worten und in unseren Taten. Mose hat gemerkt, dass Josua seine Hilfe auf Gott setzte. Josua hat das nicht so gesagt. Er hat von seiner Bekehrung, wenigstens nach diesem Buch, sehr wenig gesprochen. Man sollte von seiner Bekehrung, von seiner Umkehrung nicht so oft und nicht so laut reden. Man sollte seine Bekehrung spüren lassen. Das ist's, den Kindern und Enkeln gegenüber und den Nachbarn. Seine Bekehrung spüren lassen. Der Josua hat jetzt den richtigen Namen. Nicht mehr Hosea. Hilfe! Wenn ich komme, ist Hilfe da. Nein, der Herr ist meine Hilfe. Josua, so möchte ich auch heißen. Ich bin froh, dass ich einen Enkel habe, der heißt jetzt Josua. Wäre schön, wenn man den Doppelnamen hätten. Konrad, Josua, Eisler, der Herr ist meine Hilfe. Aber jetzt kommt der richtige Auftrag. Das ist noch das dritte in diesem Text. Der richtige Auftrag. Mache dich auf und zieh über den Jordan in das Land. Wir bezeichnen das fälschlicherweise die Landnahme. So wie bei einer Völkerwanderung. Die Kelten kamen. Und die Hunnen kamen und die Goten kamen und die sind gekommen und haben das Land eingenommen. So wie bei den Auswanderern, so wie bei Kriegen, so wo andere das Land weggenommen und eingenommen haben. Liebe Freunde, bei dem Einzug dieser Leute ins Land Kanaan, hier wird nicht weggenommen, sondern hier wird eingenommen. Merken wir uns das in der Israelfrage bis heute. Hier wird nicht einfach ein Land irgendjemand weggenommen, sondern hier wird das Land eingenommen, was Gott schon längst ihnen gegeben hat. Gewiss kein Niemandsland, andere Leute sitzen drin und sehen es als Eigentum an. Ihnen muss klar gemacht werden, dass der richtige Besitzer kommt und das bedeutet Kampf und Krieg. Gott schenkte das Land, das ist Gabe, aber diese Gabe wird zur Aufgabe. Gott schenkt das Leben, aber diese Gabe wird zur Aufgabe. Gott schenkt den Beruf, aber diese Gabe wird zur Aufgabe. Gott schenkt die Ehe, aber diese Gabe wird zur Aufgabe. Wohl kann man sagen, wie Matthias Claudius, als er zum Silberjubiläum seiner Frau schrieb, ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch ich fand nicht. Gott hatte ich mir gegeben. So segnet keine andere Hand. Der andere nicht Partner, wie man heute sagt, sondern der andere Gabe Gottes, die mir geschenkt. Aber diese Gabe ist Aufgabe. Sie muss jeden Tag neu eingenommen werden. Ich weiß nicht, ob es eine glückliche Ehe gibt. Der hat eine glückliche Ehe und der hat eben eine unglückliche Ehe. Der hat eine vollkommene Ehe und der hat eine schwierige Ehe. Ich glaube es nicht. Glückliche Ehen sind solche, wo die beiden miteinander jeden Tag neu die Aufgabe wählen, so indem sie zusammen miteinander beten und auch den neuen Tag in Gottes Hand legen. Eine glückliche Ehe kann man nicht machen, sondern sie ist Geschenk. Sie ist eine Gabe, die uns zur Aufgabe wird, die in seinen Händen bleibt und in der er uns immer wieder hilft, diese Aufgabe auch zu bewältigen. Die Israeliten, bitte, sie schlafen nicht als Nomaden in der Wüste ein und wachen als reiche Gutsbesitzer in Jerusalem auf. Wir hätten das gerne. Wir denken das und so. Der Glaube ist keine Träumerei und die Märchen stehen nicht in der Bibel. Wie heißt im Lied, wir sind im Kampfe Tag und Nacht. Das Gebiet einnehmen, das Gott in Aussicht gestellt hat. Jesus meint ja dasselbe mit den Funden, die uns zum Wuchern und nicht zum Vergraben überlassen sind. Der eine nahm die Gaben und dann wickelte er sie in sein Taschentuch und vergrub sie. Ach, diese Taschentuch, diese Schnupftuch-Christen, die dich haben, nur vergraben. Es geht darum, dass wir mit wuchern und damit handeln. So wie dieses Volk, das jetzt handeln musste, um dieses Land einzunehmen. Josua macht das nicht mit links. Wir sagen gerne, ja, der oder ja, die. Josua ist nicht Mose, er ist der Mann der zweiten Garnitur. Er konnte und durfte aber nicht sagen, wenn ich mich mit dem Mose vergleiche, dann versinke ich im Erdboden. So packe ich das nie, wenn ich mich mit jenem vergleiche und so weiter und so fort. Nein, sondern er schaut zu dem Herrn auf. Und er merkt, er hat gar nichts. Er hat keine Truppen. Die einzige Waffenrüstung sind die Zusagen Gottes, sei getrost und fürchte dich nicht. Das ist unsere Waffenrüstung. Das ist unsere Zugabe von diesem Herrn. Ich bin der Herr. Fürchte dich nicht. Die Waffenrüstung des Christen ist das Wort. Er schaut auf Gott und dessen Auftrag für ihn und dann hört er, sei getrost und unverzagt, doppelt genäht hält besser und dreimal genäht ist bombenfest. Wörtlich fest und stark. Im letzten Vers ist es ein letztes Mal genannt, sei getrost und stark. Kein Appell an den Mann, reiß dich am Hosenträger, sei ein Mann und keine Memme. Wer wird schon flennen? Fest und stark, das sieht aus wie Bäumen, die ganz tiefe Wurzeln haben. Das sind Türme, die tiefe Fundamente haben. Das sind Häuser, die auf tiefen Steinen ruhen. Und deshalb ist angefügt dieses dreifache A, Gottes Wort betrachten. Das ist eine, was wir tun sollen, um diese Wurzeln zu bekommen. Gottes Wort betrachten. Gell, Sie kennen das auch. Am besten, wenn man ja gar nichts mehr weiß, dann verschenkt man ein Buch. Das ist ja immer nicht schlecht, auch wenn der andere nicht liest. Aber was soll man denn eigentlich heute noch den Leuten schenken? Das ist ja ganz schlimm. Jeder hat ja alles. Es hat ja jeder alles. Am besten Blümchen, die kann man nach 3 Tagen wieder vernichten. Aber am besten ein Buch. Aber wenn man dann fragt, ja, ob er es denn gelesen habe, dann heißt es immer, ja, ich habe hineingeguckt. Ich habe die Nase hineingesteckt. Ich habe ein paar Seiten überflogen, so diagonal lesen, heißt man ja das. Der Geschenkte hat es nicht zur Kenntnis genommen. So geht es mit uns bei den Büchern. Betrachten ist mehr. Liebe Freunde, was hier steht, betrachten ist mehr. Betrachten ist nicht nur hineingucken. Nein, das heißt, die Augen nicht wegbekommen. So, wenn Sie einmal im Louvre in Paris waren und wollen auch die Mona Lisa sehen. Die Mona Lisa finden Sie ganz einfach, weil dort immer die meisten Leute stehen. Dann wissen Sie, dieses kleine Bild, da kommen die Leute, aber Sie bleiben da, stehen hin und sind etwas enttäuscht von diesem Bild und gehen weiter. Und einer sagte mir, Sie müssen mindestens 10 Minuten stehen bleiben. Erst dann geht Ihnen langsam die Schönheit dieses Bildes auf. Und es stimmt. Nicht nur vorbeigucken. Wenn Sie dieses Bild lang anschauen, dann merken Sie auf einmal von ihrer tiefen Schönheit. Das gleiche ist das Kruzifix von Thorvaldsen in Kopenhagen. Ein berühmtes Kruzifix. Und als ich das erste Mal gesehen habe, war ich auch tief enttäuscht. Und hinten der Küster sagte mir, Sie müssen niederknien und hinaufschauen. Und dann sah ich, dass einige Leute gemacht haben, ich schon auch. Ich kniete nieder und dann schaute ich von unten nach oben. Und dann auf einmal die Gewalt dieses Kreuzes von Thorvaldsen. Das ist's. Betrachten heißt, Gottes Wort betrachten, niederknien. Zeit nehmen. Als Rentner haben wir doch Zeit, gehen wir es auch zu. Wir haben doch Zeit. Nehmen wir es auch zum Betrachten des Wortes Gottes. Kniend, von unten nach oben als Diener. Und das andere Gotteswort besprechen. Betrachten und besprechen. Der persönliche Umgang reicht nicht aus. Ich beobachte Bibelmüdigkeit. Bringt mir nichts. Ich habe es aufgesteckt. Liebe Freunde, Gottes Wort zielt auf Gemeinschaft. Er will mit anderen besprochen werden. Es will mit anderen besprochen werden. Wie ist es denn mit dem Sonntagskuchen? Natürlich kann ich ihn machen. Ich kann mir eine Tasse Kaffee dazu angießen und mich vor den Kuchen setzen und essen. Aber ist nicht so. Der Kuchen schmeckt doch erst dann, wenn ich es mit einem anderen zusammen trinke. Nicht wahr? Der Sonntagskuchen schmeckt erst dann, wenn wir es zusammen miteinander trinken. Austausch auch so über der Schrift. Das Kaffeekränzchen über der Bibel. Um das geht's eigentlich. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind, dass wir es miteinander anschauen können. Aber führen Sie es daheim weiter. Irgendwo ein Kreis miteinander. Und das dritte, Gottes Wort befolgen. Betrachten, besprechen und Gottes Wort befolgen. Und tut in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht, steht hier im Text. Und tun in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der hat auf den Fels gebaut, hat Jesus gesagt. Kein Sandkastenchristentum, sondern Felsenchristentum, auf dem gebaut ist. Umgang mit dem Wort hat Konsequenzen. Aus der rechten Wendung nach innen wächst die rechte Haltung nach außen. Nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Sein Wille muss geschehen im Himmel und auf Erden. Gottes Wort will nicht nur geglaubt, es will gelebt werden. Und dann erfahren wir auch die Kraft dieses Wortes. Darf ich es so abschließen? Eine Erinnerung, gerade weil ich unsere zwei Gemeindeglieder, langjährige Gemeindeglieder hier habe aus der Stiftskirche, auch sie erinnern sich an die unruhigen Jahre. Damals war Martin Schleyer gekidnappt. Bader Meinhof saß im Gefängnis in Stammheim. Es war eine Unruhe in Stuttgart. Niemand wusste so recht, wo das hinaus will. Und dann war Sonntagmorgen. Die Gemeinde kam zum Gottesdienst. Und als ich dann auf die Kanzel ging, nach dem Predigtlied, und die letzte Orgelklang verklungen war, standen plötzlich auf der Kanzel links und rechts zwei Personen neben mir. Ich schaute ihn unter Turnschuhe, verfranzte Jeanshosen, schaute auf und merkte lange Haare, verschmierte Gesichter. Ich sagte, was wollen Sie? Sagten Sie, wir wollen ein Manuskript, wir wollen ein Manifest verlesen für Bader Meinhof. Also Sympathisanten, vielleicht selber Terroristen. Ich zögerte einen Augenblick und merkte, wie es in der Gemeinde unruhig wurde. Und in dem Augenblick sagte ich, und ich hatte es früher schon einmal mit der Organisten besprochen, wir stehen auf und singen nun Danket alle Gott. Und dann stand die Gemeinde auf einmal. Und die Frau Schuster an der Orgel setzte mit Tutti ein, ohne Vorspiel. Und dann aus dem Munde von 1600 Kirchenbesuchern plötzlich dieser Gesang wie eine Macht. Und dann waren sie auf einmal nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind, die waren nicht mehr da. Und als dieses Lied aus war, blieb der Geist der Furcht, sondern Kraft, der Liebe und der Zucht. Amen. Und dann sitze ich und es war eine Stille. Und der Gottesdienst konnte fortgesetzt werden. Gottes Wort ist nicht nur Gesäusel. Gottes Wort ist Kraft. Dass die Mammon, die wirklich die Teufel im Zaum hält, dieses Wort betrachten, befolgen, mit diesem Wort leben. Darum geht es auch heute. Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken, dass du uns dieses Wort gibst. Du hast es diesem Josua anvertraut und hast ihn eingesetzt. Herr, wir sind nur 50. Garnitur an unserem Platz oder 100. Und trotzdem willst du uns brauchen. Und wir bitten dich, mach uns dafür geschickt und schicke uns, deinen Weg weiterzugehen. Wir danken dir für diesen schönen Tag und bitten dich, dass du ihn jetzt füllest mit deiner Gegenwart.